mag vielleicht den einen oder anderen abschrecken, aber die, die es abschreckt, die willst du gar nicht bei dir in der Firma haben. Ja. Und die, die es anzieht, die willst du umso mehr in der Firma haben. Das wird die Qualität deiner Bewerber massiv erhöhen. Das Problem hierbei, du erwischst nur die Leute, die auf der Suche nach einem Job sind. Wer ist auf der Suche nach einem Job? Die Leute, die nicht so gut sind. Was muss ein Mitarbeiter alles wissen, wenn er zu uns in die Firma kommt? Was darf er hier machen? Was muss er hier machen? Was darf er nicht machen? Das ist so ein Thema, wie viele Themen, die auf den ersten Blick so unglaublich unsexy oder unwichtig sind, die dir aber das Leben so viel leichter machen, wenn man es mal weiß. Ich kann es euch nur empfehlen. Beschäftigt euch damit. Dankt mir später.
Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Und ich habe heute wieder ein Interview, diesmal mit Video und auch für Audio. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast, Freund, Ex-Kunde, und zwar den Philipp Pauli. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir werden heute sprechen über ein ganz spannendes Thema, und zwar, ich will es da noch nicht zu viel vorweggreifen, aber es geht um Skalierung mit System. Wir sprechen über Prozesse, wir sprechen über SOPs, wir sprechen über Mitarbeiter. Ein ganz spannendes Thema, wenn man ein großes oder wenn man allgemein ein Business aufbauen will, was man über 1 Million im Jahr machen soll, ist vielleicht so in Richtung 10. Darüber werden wir heute sprechen. Wir gehen tief rein. Es wird eine coole Unterhaltung. Und nochmal herzlich willkommen.
Sehr schön, hier zu sein.
Vielleicht zum Start. Ich weiß ja nicht, wie sichtbar du bist auf Social Media. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, du warst ja jahrelanger CEO bei einer E-Commerce-Marke. Das heißt, du kommst aus der Praxis, du hast deine Hands dirty gemacht, wie man so sagt. Ja. Kannst du mal so ein bisschen einen kurzen Rundown geben? Wer ist Philipp Pauli?
So, also ich bin jetzt seit, 24, seit ungefähr fast 10 Jahren, bisschen mehr als 9 sind es, in der E-Commerce-Branche tätig, war in der Zeit auch jahrelang angestellter CEO bei einer Brand, die Nahrungsergänzungsmittel verkauft hat oder verkauft. Und habe währenddessen jedes typische Problem, was man so in der Anfangszeit, bis man so die erste Million, die ersten 2, 3, 4, 5 Millionen macht, durchgemacht, mir angeschaut und ich denke, das meiste davon relativ systematisch gelöst, weil ich auch generell jemand bin, der Dinge nicht nur so löst, dass sie einmal funktionieren, sondern dass sie dann in Zukunft immer funktionieren, beziehungsweise dass das Problem einfach nicht nochmal in diesem Maße vorkommt. Genau, und während der Zeit bei der Brand gab es davon jede Menge, würde ich mal behaupten, in unterschiedlichen Bereichen, im Bereich Versand, Kundensupport, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter führen, Finanzen, riesiges Thema, weil da gerade jetzt in den letzten 1, 2 Jahren ist es, glaube ich, richtig groß geworden, dass die Leute wesentlich mehr auf den Profit schauen müssen. Das war davor gerade im E-Com-Bereich noch nicht so das populärste Thema, weil sie alle nur Umsatz machen wollten und der Profit mehr oder weniger von alleine gekommen ist. Das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren, würde ich sogar schon sagen, drastisch verändert. Und in der Zeit damals bei der Brand, die war mega wertvoll für mich, weil ich auch selber sehr viel einmal über E-Commerce, aber auch über mich selber gelernt habe und auch mit der Zeit immer mehr gesehen habe, dass diese Probleme, die ich in der Brand lösen musste, nicht nur bei mir in dieser Brand vorgekommen sind, sondern auch bei ganz vielen anderen Brands. Ich war auf verschiedenen Masterminds und Coachings und da hatte ich natürlich dann Kontakt zu den Geschäftsführern, Gründern etc. von, keine Ahnung, Dutzenden anderen Brands und habe mich mit denen natürlich ausgetauscht, wie sie das angehen. Teilweise hatten die gute Lösungen dafür, teilweise hatten die gar nicht die Awareness dafür, dass das überhaupt ein Problem ist. Und als ich denen dann gesagt habe, hey, wir haben das so und so gemacht und dadurch unseren Output verdoppelt oder die Hälfte der Zeit eingespart, da haben die mich erstmal mit großen Augen angeschaut, dass das überhaupt ein Thema ist. und dadurch habe ich halt gemerkt, okay, da ist einfach ein Markt vorhanden und es liegt mir, es macht mir Spaß, solche Themen zu lösen und dann kam es mit der Zeit, ich wollte mich dann auch wirklich selbstständig machen oder eigenständige Unternehmer werden, sagen wir so. Mhm. Das selbstständig ist bei meiner Berufswahl, glaube ich, das falsche Wort.
Ja.
Aber so ist dann die Idee für das gekommen, was ich jetzt mache mit E-Commerce, meiner Firma. Und ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Wie lange warst du CEO bei der Marke?
Also ganz offiziell waren es 2 Jahre. Mhm. Aber inoffiziell war es länger. Also ich habe von den Gesellschaftern schon mehr oder weniger die Befugnis bekommen, Geschäftsführer zu sein. Das war dann aber mitten in Corona, dann hatten keine Notare offen. Mhm. Und also insgesamt waren das, würde ich sagen, 3,5, 4 Jahre als CEO. Davor habe ich aber auch schon genau an den Themen gearbeitet.
Ja.
Also für das, was ich heute mache, habe ich auf jeden Fall schon weit über 5 Jahre Erfahrung.
Ja, ja, ja. Super, super spannend. Wir hatten ja damals zusammengearbeitet fürs Marketing. Mhm. Kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Es war, glaube ich, 2021, 2022, sowas in der...
Ich hätte ja 2020, 21 gesagt, aber so in dem Zeitraum.
So in dem Zeitraum. Und so lange kennen wir uns auch. Und ich kann auch, auch für den Zuschauern und Zuhörern bestätigen, du bist ein sehr organisierter Mensch. Ja, also auch im privaten Leben.
Kann man so sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen untertrieben, aber je nachdem, mit wem man redet, mit wem man es vergleicht. Aber ja.
Also sehr, sehr organisiert, sehr ordentlich, alles hat klare Strukturen und Prozesse und ich glaube, dass man in so einer Rolle, die du damals hattest und auch heute weitergibst und auch hast, immens wichtig ist. Ja? Ich stecke ja selber in der Rolle, ich bin ja auch CEO bei uns und deswegen, ich kenne diese ganzen Themen und wie wichtig dann das alles ist, worüber wir jetzt heute sprechen werden. Mhm. Cool, das heißt, lass uns doch gerne mal reinstarten. Viele der Zuhörer oder eigentlich die meisten sind natürlich Online-Shop-Besitzer, E-Commerce-Gründer von klein bis groß. Und für, ich sage immer so, bis zur 1. Million, worüber wir jetzt sprechen werden, ist das Ganze noch gar nicht so relevant, finde ich, weil da muss man noch ganz andere Sachen, ganz andere Probleme lösen, wie Product-Market-Fit, das Marketing irgendwie halbwegs profitabel auf die Beine zu stellen. Ja. Und spannend wird es dann aber, wenn man wachsen möchte.
Ja.
Wenn man merkt, so man ist eine One-Man-Show, man kommt so an sein zeitliches Limit.
Ja.
Und dann braucht es auf einmal neue Dinge. Ja? Mhm. Fangen wir vielleicht mal an mit... Angenommen, ich bin jetzt ein Online-Händler, ich mache so meine 1-2 Millionen im Jahr und ich merke, ich bin Mädchen für alles. So, ich mache Creatives alleine, ich schalte die Kampagnen, ich schreibe E-Mails, ich mache Kundensupport, ich stehe vielleicht sogar im Lager. Mhm. Was ist denn so deiner Meinung nach für einen E-Com-Founder so die ersten 1, 2, 3 Rollen, die man besetzen sollte, damit man so ein bisschen mehr Luft zum Atmen bekommt?
Mhm. Also kommt natürlich ein bisschen auf die eigene Firma drauf an, wie die strukturiert ist, ob man, wie du es gerade gesagt hast, selber den Versand macht, ob man das eventuell von Anfang an outgesourced hat, wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ob man teilweise vielleicht sogar die Herstellung selber macht, das gibt es ja auch bei einigen. Kundensupport, da kommt es drauf an, wie kundensupportintensiv ist dein Produkt. Und von daher, um das systematisch anzugehen, diese Thematik, würde ich erstmal schauen, okay, egal wie viel Zeit du jetzt pro Woche arbeitest, ob das jetzt 40, 60, 80, 100 Stunden sind, wie viel Zeit verbringe ich pro Woche mit was?
Mhm.
Also so eine Art Analyse deiner Tätigkeiten. Am besten so in Viertel- oder halbe Stunden Brackets aufgeteilt. Und wenn du das mal für 1, 2 typische Arbeitswochen gemacht hast, kannst du dir anschauen, welche von diesen Tätigkeiten sind am leichtesten abzugeben und am günstigsten abzugeben? Weil, keine Ahnung, Creatives erstellen zum Beispiel ist mit Sicherheit teurer, als jetzt einen Kundensupport abzugeben oder jemanden fürs Lager einzustellen. Und ich würde erst mit den Dingen anfangen, wo du am günstigsten eine Person einstellen kannst. Pro Stunde, also dass dir auf der einen Seite natürlich möglichst viel Arbeit abgenommen wird, weil, keine Ahnung, nur als Beispiel, angenommen, du verbringst 1 Stunde pro Woche mit Kundensupport, aber vielleicht 10 Stunden mit dem Versand und beides ist gleich wertvoll, dann würde ich nicht darauf gehen, jetzt für einen Kundensupport jemanden zu finden, sondern für einen Versand, weil du dann 10 Stunden pro Woche dir freischaufelst und nicht nur die eine. Genau. Und das machst du dann peu à peu mit den Tätigkeiten, die erstens am günstigsten outzusourcen sind, oder also mit outsourcen meine ich jetzt jemanden einstellen dafür.
Genau.
Oder an eine externe Firma abzugeben. Also das ist kommt ein bisschen auf die jeweilige Situation drauf an, was sinnvoll ist. Da gibt es dann verschiedene Kriterien, woran man das ausmachen kann. Mhm. Und dann, also einmal die Menge und die Günstigkeit danach schauen. Genau. Ja.
So der erste Schritt. Ich möchte noch was hinzufügen, wie ich das damals gemacht habe. Wir sind ja gerade, ich glaube, 34 Mitarbeiter. Ich habe das damals sehr, sehr ähnlich gemacht. Ich habe dann auch 2 Wochen lang getrackt. Ich hatte neben meinem Computer so ein Blatt Papier und wirklich im 5-Minuten-Takt jeden Task runtergeschrieben. Mhm. Da sieht man mal, was man eigentlich alles so macht, auch an dem Tag. Und was ich dann gemacht habe bis heute, war quasi so meine Tätigkeiten in 3 Segmente, in 3 Kategorien einzuteilen. So. Mit dem Ziel, was bringt der Firma am meisten? Und ich habe dann quasi immer so ein Bucket, Low-Value-Tasks, dazu zähle ich zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung, mhm. Rechnungen schreiben, ja. Solche Sachen. Dann im mittleren Bereich, zum Beispiel Fulfillment, Kundenbetreuung, solche Themen. Und dann quasi High-Value, das ist zum Beispiel jetzt unser Marketing, Sales, Vertrieb, wo quasi im größten Segment oder in dem obersten Segment der Hebel am größten ist, die Firma nach vorne zu bringen. Und so habe ich zum Beispiel die letzten 4 Jahre dann immer Mitarbeiter eingestellt, um Stück für Stück abzugeben, bis ich dann nur noch bei dem High-Value-Tasks gelandet bin.
Ja, genau das Gleiche mache ich auch mit meinen Kunden. Das ist so Perfekt. Eine der ersten Sachen, wenn ein Kunde mit mir die Zusammenarbeit startet, dass ich ihm die Aufgabe gebe, hey, track mal eine Woche deine Tätigkeiten und danach sortieren wir zusammen ein, okay, was ist Low mit High-Value?
Ja. Perfekt. Cool. Das heißt, jetzt weiß man, okay, wo kann man anfangen mit dem ersten Mitarbeiter oder mit dem ersten Freelancer? Was empfiehlst du oder was hat sich für dich bewährt, wo man denn gute Menschen findet? Also sei es zum Beispiel Mitarbeiter, sei es aber auch externe Agenturen, Freelancer. Was ist so deine Erfahrung? Und dann teile ich auch gerne meine Erfahrung dazu.
Okay, also Mitarbeiter, wo man sie findet, ich denke mal es kommt jetzt ganz drauf an, wie weit die Leute sind, die hier zuhören, aber vom Prinzip her gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wovon ich eher abraten würde, außer in Ausnahmefällen, ist irgendwie Freunde, Bekannte einzustellen, weil das kann auf verschiedenen Ebenen einfach nach hinten losgehen. Man ist gebiased, das ist doch eigentlich ganz nett und irgendwie sowas in die Richtung. Und ich sag mal, da ist die Fehlerquote einfach zu hoch. Mhm. Also davon würde ich generell eher abraten. Natürlich gibt es Ausnahmesituationen, aber von der Tendenz her eher nein. Dann die klassischen Sachen, an die man natürlich als erstes denkt, sind so Jobportale wie Indeed oder so, wo man die ganze Zeit die Werbung sieht, oder Stepstone oder irgendwie sowas in die Richtung. Das Problem hierbei ist häufig, du erwischst nur die Leute, die gerade auf der Suche nach einem Job sind. Wer ist auf der Suche nach einem Job? In, keine Ahnung, 8 von 10 Fällen würde ich mal behaupten, die Leute, die nicht so gut sind, um es mal politisch korrekt auszudrücken. Und selten sind es halt wirklich die A-Player, die einfach nur von ihrem aktuellen Job gelangweilt oder angepisst sind.
Ja.
genau. Das heißt, die Chance da, einen wirklich guten Mitarbeiter zu finden, ist nicht null, aber ist jetzt auch nicht allzu hoch. Und meine favorisierten Wege sind entweder Social Ads auf Facebook, Instagram, meinetwegen auch TikTok, je nachdem, was für eine Stelle. Also wenn du gerade jetzt jemanden jung suchst, warum nicht? Mhm. Oder LinkedIn.
Ja.
Genau. Und da dann über einen Hiring Funnel das aufsetzen, dass du da sehr strikt dann auch direkt aussortierst und die richtigen Kandidaten anziehst, aber die falschen auch direkt aussortierst. Du willst gar nicht in dem Funnel irgendwelche Leute haben, mit denen du dich dann beschäftigen musst, die letztendlich gar nicht zu deiner Firma passen, nur weil du es am Anfang ein bisschen, deine Stellenanzeige ein bisschen broader formuliert hast, weil letztendlich ist das nur Arbeit für dich oder für denjenigen in deiner Firma, der sich damit beschäftigt und letztendlich passen sie eh nicht zu dir.
Ja. Einen großen Fehler, den wir damals gemacht haben, war, dass wir immer nur Leute gesucht haben, wenn wir gerade einen Job offen hatten. Und das Problem dabei war, dass es immer so ein Hauruck ist. Das ist immer so, okay, wir mussten uns zum Beispiel trennen von einem Mitarbeiter, jetzt brauchen wir jetzt schnell jemanden. Und dann geht man halt auch teilweise Kompromisse ein, was nie gut ist im Hiring.
Ja.
Und mittlerweile haben wir das Mindset, always be hiring. Ja. Das heißt, unsere Job-Ads auf Social Media scheint der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, der hat wahrscheinlich schon mal eine Ad von mir gesehen, Media Buyer offen oder Grafikdesigner. Ich stimme dir vollkommen zu, Social Media ist auch ein guter Weg. Es ist halt so dieser Spagat zwischen, okay, man findet halt die meisten Leute, die jetzt gerade einen Job suchen, das heißt, die wurden vielleicht gekündigt oder sind gerade unglücklich oder so. Da braucht es ein richtig starkes Filtersystem. Kleiner Insight, wenn wir jemanden einstellen über so eine Social Media Ad, dann haben wir oft über 300 Bewerber auf eine Stelle und dann picken wir einfach den Besten. Da geht es dann eher so ein bisschen auf Masse. Ja. Und davor wird rausgefiltert mit einem Quiz-Funnel, Telefonanruf, eigentlich wie im Vertrieb. Da werden die gesettet, qualifiziert und dann Bewerbungsgespräch.
Ja, definitiv, was ich da vielleicht noch einwerfen kann zu dem, was du jetzt einen Schritt vorher gesagt hast, zu dem Thema Always Be Hiring.
Ja.
Ich meine, jetzt bei dir in der Agentur, du weißt, du brauchst immer mal wieder neue Creative Guys, Copywriter etc. Was bei E-Commerce aber das Thema ist, das Team, das sie jetzt haben, das müssen sie vielleicht gar nicht unbedingt nur ersetzen, sondern sie brauchen ja auch neue Stellen. Und was ich auch mit meinen Kunden mache, ist so eine Org-Chart-Planung, also Organizational Chart. Und zwar einmal aufsetzen, wie sieht er jetzt aus? Und dann auch aufsetzen, wie soll die Firma anhand der Mitarbeiter in 12 Monaten aussehen? Und wann brauche ich die Leute? Weil wenn du jetzt sagst, was weiß ich, angenommen, ja, was haben wir jetzt? Oktober, du willst Ostern nächstes Jahr jemanden einstellen im Bereich, keine Ahnung, Produktentwicklung zum Beispiel, dann fangst du ja auch nicht erst im März damit an, die Jobanzeigen zu entwickeln, sondern am besten fängst du jetzt schon an, die zu entwickeln, schaltest du jetzt schon live, sagst halt dazu, ich stelle erst ab April ein etc. Aber die Leute, die du einstellst, vor allem die guten Leute, die haben ja meistens auch Kündigungsfristen.
Yes.
Und das heißt, wenn du da weise vorausplanst, planst du dein Business auch richtig und musst nicht dann kurzfristigen Engpässen nachgeben oder so, wie du es vorher angesprochen hast, einen Kandidat nehmen, der eigentlich gar nicht passt, nur weil der jetzt gerade keine Kündigungsfrist hat zum Beispiel.
Ja. Was für uns auch noch ein krasser Hebel war, ist, wir haben eine Page auf unserer Website, ecomhouse.com/jobs. Ja? Und wir machen jedes Jahr 2 Team-Retreats und wir haben immer bei dem großen Team-Retreat, da gehen wir meistens auf eine Insel. Ja, da waren wir dieses Jahr zum Beispiel in Griechenland, auf Zakynthos, letztes Jahr auf Teneriffa. Und da haben wir einen Videografen dabei. Und was wir dann immer machen ist, wir haben dann eine Woche Team-Retreat und dieser Kameramann, der macht dann ein After-Movie. Das heißt, es ist die Mischung aus, er filmt die Stimmung, er filmt die Sachen, was wir da machen, er interviewt unser Team. Und das führt dazu, dass potenzielle Interessenten halt mal einen Einblick bekommen, wie es bei uns so abgeht, wie es bei uns so ist. Und ich weiß nicht, ob das in die Kategorie Employer Branding fällt, aber im Endeffekt haben wir eine ganze Landingpage mit so einem Video, auch von den letzten Jahren, da steht unsere Vision drauf, unsere Core Values, für was wir stehen, einzelne Interviews mit unserem Team, wo die drüber sprechen, wie es bei uns ist, zu arbeiten und ganz unten sind die offenen Stellen. Und das führt dazu, dass halt auch, dass viele Initiativbewerbungen auch reinkommen und das sind meistens auch richtig gute Kandidaten. Da haben wir damals den Marvin, ich glaube, es war 2021, hat er sich initiativ beworben. Wir hatten keine offene Stelle damals und haben ihn einfach angenommen, weil wir gemerkt haben, boah, krass, das ist ein crazy A-Player und heute ist er Senior Media Buyer bei uns und das war auch nochmal ein Hebel für uns.
Ja. Also da möchte ich 2 Punkte vielleicht noch mit einbringen. Du hast gerade das Thema Core Values angesprochen. Das ist ein extremer Hebel, was die Qualität der Bewerber angeht, das mal für sich zu definieren, okay, was sind die Core Values meiner Firma? Und das dann aber auch kundzutun, weil es mag vielleicht den einen oder anderen abschrecken, aber die es abschreckt, die willst du gar nicht bei dir in der Firma haben.
Ja.
Und die es anzieht, die willst du umso mehr in der Firma haben. Also das mal definiert aufzuschreiben und zu publizieren, wird die Qualität deiner Bewerber, der eingehenden Bewerber, massiv erhöhen. Und auf der anderen Seite, du hast es gerade mit Marvin angesprochen und A-Player, selbst wenn du für einen A-Player gerade keine 100%ige Rolle hast, in 9 von 10 Fällen würde ich jetzt mal behaupten, auch aus eigener Erfahrung, lohnt es sich trotzdem, einen A-Player einzustellen, der sich mit den Werten von deiner Firma identifizieren kann, auch wenn du ihn vielleicht bei einer Vollzeitstelle erstmal nur 20 Stunden geben kannst. Aber ein A-Player findet die Arbeit, die sich dann auch lohnt für dein Unternehmen. Und das ist nie auch nur ansatzweise Nullsummenspiel. Das ist immer Profit für deine Firma.
Ja, ich möchte mal noch tiefer reingehen auf die Core Values. Kleine Story an der Stelle. Ich habe es nämlich jahrelang unterschätzt. Meine Freundin, die Kaylee, Shoutout, falls sie diesen Podcast jemals anhören wird, hat uns damals bei Ecomhaus 2020, also den ersten Mitarbeiter, damals die Isabel, ins Boot geholt haben, hat sie gesagt, Leute, ihr braucht Core Values. Und dann haben wir einen kostenlosen Workshop bekommen, ja, 2 Stunden, richtig cool. Und natürlich haben wir das niemals umgesetzt. Ja, wir haben dann angefangen weiter zu wachsen, weitere Leute anzustellen. Und ich habe mich gefragt, warum zum Geier ist es so schwierig? Der eine läuft in die Richtung, der andere macht nicht, was er machen soll. Ja. Der eine erscheint gar nicht erst in den Meetings. Und wir hatten einen richtigen Struggle, dass wir einfach die falschen Leute im Team hatten. Ja. Und dann waren wir das Jahr drauf im Sommer auf Mallorca, Sommerurlaub. Und ich habe ein Buch dabei gehabt, was der EMA, mein Businesspartner, mir empfohlen hat. Traction. Ja, ja, du kennst es. Ja. Und ich liege so am Pool, lese so dieses Buch und dann kommt ein ganz Kapitel über Core Values. Und ich lese so, ja, wenn man keine Core Values hat, dann hiert man die falschen Leute. Und ich fühle es so richtig in dem Moment. Und dann lese ich das Kapitel zu Ende und ich war so richtig hyped, rufen EMA an und sag, we need that, wir brauchen Core Values. Und die, ja, Bro, I know, it will solve all our problems. Und dann erzähle ich das Kaylee und sie sagt so nur, ihr seid solche Idioten, ich habe letztes Jahr mit euch einen Workshop gemacht. Anyway, wir hatten seitdem dann die Core Values und ich kann dir sagen, und du weißt es eh selber, absoluter Game Changer. Ja. Wir nutzen das vor allen Dingen im Hiring als Filter. Ja, wir haben 5 Core Values, könnt ihr gerne mal auf der Website anschauen. Wo wir die Leute qualifizieren und filtern. Und erst wenn sie zu uns passen, dann kommen die weiter ins Beratungsgespräch. Ja.
Definitiv. Also da, das ist so ein Thema, das ist so generell wie viele Themen, die ich, bei denen ich helfe, die auf den ersten Blick so unglaublich unsexy oder unwichtig sind im Vergleich zu Meta-Ads, Scaling, Creatives etc., die dir aber das Leben um so viel leichter machen, wenn man es mal weiß. Das heißt, alle, die hier zuhören, ich kann es euch nur empfehlen, beschäftigt euch damit, mit dem Thema Core Values, entwickelt sie für euch und euer Unternehmen, auch persönlich, auch auf einer persönlichen Ebene, das ist sehr, sehr wichtig. Und dank mir später oder uns.
Denkt, also ich garantiere, 95% der jetzigen Zuhörer, die denken sich, ja, nice, irgendwann mal machen wir das mit Core Values. Ihr werdet alle die gleiche Erfahrung machen wie ich. Ich lerne ganz gut durch Schmerzen. Und dann, wenn ihr das dann mal erfahren habt und dann wieder die Core Values implementiert, dank Philipp und uns, dass wir euch damals aufmerksam gemacht haben. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt drüber gesprochen. Wir wollen die Firma weiter wachsen lassen. Wir sind an einem Engpass, wenn wir nur eine One-Man-Show sind. Wir haben jetzt angefangen, die ersten Teammitglieder zu onboarden. Jetzt kommen ja ganz neue Themen auf einen zu. Weil jetzt muss man ja auf einmal auch dem Mitarbeiter beibringen, was man zu tun hat und wie die Dinge laufen. Was kannst du denn da so drüber erzählen?
Okay. Also auch aus eigener Erfahrung, einen typischen Fehler, den man vor allem auch im Onboarding machen kann. Also angenommen, wir haben jetzt einen coolen Mitarbeiter, der zu den Core Values passt, der motiviert ist, A-Player-Vibes versprüht. Ein Fehler, den ich selber gemacht habe und ich auch immer wieder sehe, ist, du setzt dich neben dem und erzählst dem, wie alles funktioniert. Und das Problem an der ganzen Sache ist, beim nächsten Mitarbeiter musst du es wieder so machen.
Ja.
Und beim nächsten wieder. Und das ist das eine Problem, dass es zeitfressend ist. Das andere Problem ist, wenn du beim ersten Mitarbeiter gut drauf bist an einem Tag, wo er anfängt, bekommt er vielleicht eine gute Onboarding-Experience. Mhm. Wenn du beim zweiten Mitarbeiter scheiße drauf bist, keine Ahnung, vielleicht Corona gerade gehabt hast, dich gerade zurückkämpfst oder was auch immer, hat der eine nicht ganz so geile Onboarding-Experience. Du vergisst vielleicht ein paar Sachen, dem zu erzählen. Und wie kann man das Ganze jetzt simpler, effizienter und auch effektiver gestalten, indem man das Onboarding oder indem man einen Onboarding-Prozess entwickelt, indem man es aufschreibt, digitalisiert, mal definiert, was muss ein Mitarbeiter alles wissen, wenn er zu uns in die Firma kommt. Mhm. Wie wird bei uns gearbeitet? Was für Regeln gibt es? Was für Kommunikationsverhalten gibt es? Was darf er hier machen? Was muss er hier machen? Was darf er nicht machen? Etc. Und der Vorteil auch an dem Ganzen ist, wenn der Mitarbeiter dann Fragen dazu hat, weil es irgendwie nicht klar dokumentiert ist, kannst du die Fragen nehmen und sie in diesen Onboarding-Prozess mit einfließen lassen, sodass der nächste Mitarbeiter, den du dann einstellst, nicht dieselben Fragen stellen kann. Mhm. Du musst dieses Dokument am Anfang nicht zu 100% korrekt haben. Das wird auch nie funktionieren. Ja. Aber du kannst immer weiter daran arbeiten und es über die Zeit perfektionieren, sodass der Onboarding-Prozess immer smoother laufen wird. Und letztendlich wird es dann auch so sein, dass du den Leuten dieses Dokument in die Hand drücken kannst und du nichts mehr damit zu tun hast. Also dich kostet es dann irgendwann keine Zeit mehr, damit einen Mitarbeiter onzuboarden. Und je größer deine Firma wird, desto mehr Mitarbeiter wirst du in einem kürzeren Zeitraum einstellen müssen und desto mehr Zeit wirst du dir damit auch sparen.
Wie kann das aussehen? So Format, ist es dann zum Beispiel ein Video, ist es eine Checkliste?
Unterschiedlich. Mhm. Also ich würde sogar das abhängig davon, also es gibt da kein richtig oder falsch, fangen wir mal so rum an. Du kannst es einfach nur in einem geschriebenen Wort machen, du kannst Checklisten machen, du kannst es in Videos machen. Meiner Erfahrung nach ist eine Mischung aus allem am besten und zwar spezifisch angewendet dann für die spezielle Situation. Was ich zum Beispiel ganz gute Erfahrungen damit gemacht habe, ist, dass man als Intro ein Video vom Founder bekommt, dass man dass da eine Art Vorstellung ist, hey, ich bin Daniel Bittmann, bin der Gründer und Geschäftsführer von E-Commerce und ich freue mich, dass du hier bist. Hier folgt jetzt nur das Onboarding. Bitte geht es Schritt für Schritt durch. Sollst du Fragen haben, wende dich bitte an.
Ja.
Was im besten Fall dann gar nicht mehr du bist.
Sondern der Manager,
HR, wie auch immer.
Ja.
Und dann bin ich ein Fan davon, dann so mit Checklisten zu arbeiten, damit man dann auch immer abhaken kann, okay, den Bereich A habe ich jetzt geklärt, dann habe ich den Bereich B geklärt, etc. Und dann teilweise mit Text, teilweise mit Videos arbeiten, ist meiner Erfahrung nach am besten. Teilweise vielleicht sogar, je nach Job, auch Übungen mit einbauen. Also so Art, hier probier es hier mal aus und schicke dein Ergebnis dann an XY, dass der bewerten kann, hat er das alles jetzt richtig verstanden oder fehlt da noch was, etc. Und das ist, glaube ich, so zumindest mal 2080.
Ja, ja.
Dass man es einführen kann.
Was ich noch rausgefunden habe, ist, vielleicht ist, dann geht es so in die letzten 20% rein. Hm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man die Leute durch das Onboarding durchschickt oder auch durch SOPs, dazu kommen wir gleich noch, was das alles ist, dass nicht immer alles hängen bleibt im Kopf. Und ich glaube, ich habe das damals von Homozy gehört in irgendeinem Podcast. Seitdem mache ich das auch so. Und zwar erstmal, die gehen durch diesen Prozess durch, die lernen alles. Und dann müssen die aber entweder mir oder halt dem entsprechenden Manager erklären, wie es läuft. Und ich habe die Erfahrung gemacht in meinem eigenen Leben, wenn du jemand anderem etwas erklären musst oder willst, dann musst du es begriffen haben. Und dann ist dieser Lerneffekt ein ganz, ganz anderer. Und das haben wir seitdem eingeführt bei uns.
Ja, und was mir dazu auch gerade noch eingefallen ist, wenn du das Ganze dokumentiert hast, im Vergleich zu, wenn du dich neben ihn setzt, neben den Mitarbeiter, du erzählst ihm das, der hat gar nicht die kognitive Fähigkeit, sich 100% davon zu merken. Das heißt, wenn er dann an irgendeinem Punkt kommt, dann kommt er nochmal zu dir zurück und fragt, hey Daniel, wie war das nochmal? Kannst du mir das nochmal erklären? Und wenn du es dokumentiert hast, also am besten digital dokumentiert hast, dann macht er Steuerung F, Steuerung P, wie auch immer, was je nach Programm, was du dafür nutzt und kann genau sich den Teil nochmal raussuchen, was er gerade anwenden muss, was er gerade nicht verstanden hat, wo er noch eine Rückfrage hat und muss nicht deine Zeit dafür draufgehen lassen.
Ganz genau, ganz genau. Kommen wir vielleicht direkt zum nächsten Punkt, weil ich möchte da anknüpfen. Und zwar, wir haben jetzt über Onboarding gesprochen, über Prozesse, über Standardisierungen. Mhm. Das ist tatsächlich ein großes Thema, wenn man wächst. Ja. Ich hatte das damals noch nicht, als wir so 3, 4, 5 Leute waren. Da war es zwar auch schon wichtig, aber noch nicht so, wie wenn du dann mal mehr Leute hast oder auch konstant Leute onboardest. Mhm. Das Thema Standardisierungen, SOPs, heißt Standardized Operational Procedure, wenn ich jetzt nicht falsch lege, ähnlich. Im Endeffekt beschreibt es Arbeitsschritte, konkrete Arbeitsschritte. Wie muss man die Dinge machen? Ja. Und ich weiß, du bist ein großer Freund von Keep it simple, von Dinge einfach simpel halten. Ja. Dazu komme ich auch gleich mit einer spannenden Story von uns aus der Firma. Ich tick nämlich genauso wie du, weil ich glaube, dass wenn etwas kompliziert ist, das checkt keiner. Ja, wenn etwas kompliziert ist, dann wird es auch nicht danach gemacht. Das heißt, die hohe Kunst ist, die Dinge einfach zu machen, diese Arbeitsschritte einfach zu machen. Kannst du ein bisschen was über SOPs erzählen? Dann erzähle ich gerne auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie wir das gemacht haben.
Was möchtest du denn damit wissen?
wo fängt man an? Wie macht man das?
Also ich würde erstmal definieren, wo sollen die SOPs abgelegt werden, damit die nicht einmal auf dem Papier, das andere in einem Word und das andere Mal dann, keine Ahnung, in Notion gespeichert werden, sondern ich würde einmal definieren, okay, wo speichere ich alle meine SOPs und auch einmal definieren, okay, wie hat so ein SOP auszusehen und dann kann man eigentlich direkt damit anfangen, ein SOP zu schreiben, wie man SOPs schreibt.
Yes, haben wir auch gemacht.
Also damit man einmal definiert, weil du willst nicht der Einzige sein in deiner Firma, ja, der SOPs schreibt, sondern prinzipiell soll jeder für seinen Arbeitsbereich separat die SOPs schreiben. Und dafür, damit jedes SOP dann vom Aufbau her gleich aussieht, sollte man einmal definieren, wie hat ein SOP in meiner Firma auszusehen. Ja. Damit man sich dann auch zurechtfindet. Da macht man dann vielleicht so ein paar Do's und Don'ts. Zum Beispiel ist dann kein, es sind SOPs, was ich immer mal wieder sehe, da gehören keine allgemeinen Informationen rein, mhm, sondern ein SOP ist eine Schritt-für-Schritt-Abfolge. Das heißt, wenn jetzt jemand sich in dieses SOP reinklickt, dann steht da Schritt 1, mache X. Ja. Schritt 2, mache Y. Schritt 3, mache Z und so weiter. Und zwar so, dass es jeder verstehen kann, der für diesen Job ausgewählt werden kann. Also du musst jetzt nicht damit anfangen, wie fährt man einen Computer hoch, ja, weil du das ja vorher schon abfragst. Aber jeder, der prinzipiell in diesen Job geraten kann, sollte mit diesem SOP eine Anleitung bekommen, wie er diesen Prozess auszuführen hat, ohne dass er Rückfragen stellen muss. Wenn er irgendwann mal Rückfragen stellt, muss das SOP verändert werden, dass diese Rückfrage auch abgedeckt wird.
Ja.
Genau, dann bin ich ein Fan davon, mich immer zu fragen, wie kann ich das SOP noch einfacher machen?
Mhm.
Also, oder leichter verständlich machen. Teilweise ist es nämlich schwerer, mit Worten etwas darzustellen als mit einem Bild. Also, ist das gleich wie mit dem Onboarding am Anfang. Und dann, bevor man aber noch ein SOP schreibt, darüber haben wir es vielleicht noch nicht geredet, schaut man erstmal, wie macht man diesen Prozess,
ja,
überhaupt einfacher?
Ja.
Weil es bringt jetzt nichts. Angenommen, man hat einen 10-Schritte-Prozess, den runterzuschreiben, weil man ihn prinzipiell auch in 3 Schritten,
ja,
zusammenfassen könnte. Also erstmal schauen, erstmal simplify,
mhm,
und dann runter oder dann automate und dann ihn runterschreiben.
Ja.
Genau. Das wäre für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich im Kopf behalten würde, wenn ich anfange, meine SOPs zu schreiben. Und ansonsten, mit welchen SOPs fängt man an? Kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, würde ich sagen. Wenn du jetzt gerade davor bist, einen Mitarbeiter einzustellen, dann würde ich vermutlich damit anfangen, die SOPs zu erstellen, die dieser neue Mitarbeiter braucht. Also wenn du jetzt vor allem bei deinem ersten Mitarbeiter bist. Und ansonsten, wenn du jetzt einfach so damit anfangen willst, SOPs einzuführen, dann würde ich die SOPs einführen, die du vermutlich in Zukunft als erstes abgeben möchtest oder wo am meisten Fehler passieren,
mhm,
eventuell auch für dich selber. Ich habe zum Beispiel auch mal ein SOP für mich selber geschrieben, für einen Ablauf, wo ich wusste, der kommt immer wieder, ja, aber in, jetzt nicht jeden Tag, sodass ich mich daran erinnern kann, wie war das gestern, sondern vielleicht jeden zweiten Monat oder sowas. Und dass ich dann mich dann nicht immer wieder neu reinlesen muss, neu reindenken muss, sondern da habe ich mir einfach die Anleitung aufgemacht und dann wusste ich, ah, da, das, dann das, dann das, dann das. Und da war ich, keine Ahnung, doppelt so effizient,
ja,
reicht nicht mal, sondern mehr. Also ich habe dann ein Viertel der Zeit gebraucht, die ich davor gebraucht habe, weil ich nicht immer wieder nachschauen musste, wie geht das eigentlich.
Absolut, ja.
Ja.
Du hast es ganz spannend runter exerziert. Wir haben es konkret so gemacht, wir haben einfach Miro verwendet und die einzelnen Arbeitsschritte aufgemappt. Da sieht, mhm, man dann auch, wo sind vielleicht redundante, mhm, Tasks oder auch sinnlose Tasks.
Mhm.
Ich gucke auch immer mit der Brille drauf, wo kann ich automatisieren. Zapier ist mein Best Friend.
Yes.
Ich glaube, wir haben im Monat über 30.000 Tasks, die getriggert werden auf Zapier. Wir haben alles automatisiert. Und dann haben wir es zum Beispiel so gemacht bei Ecomhouse, wir haben es pro Department, also Creative Department, Media Buying, Copywriting, yes, Sales, Marketing und so weiter, das quasi sinnvoll geclustert, mhm, und dann die SOPs so aufgebaut. Ich mache immer ganz gerne ein Warum dazu, also jedes das SOP, genau, das, ja, Ziel ist Warum, warum, ja, gibt's das? Dann kommt ein Erklärvideo, wo ich es, mhm, visuell zeige, mhm, und dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit einer Checkliste, mhm, und noch weiterführende Links, mhm, wenn es zum Beispiel Arbeitsdokumente gibt, mhm, oder andere Tools.
Ja. Ein kurzer Hack oder Hinweis bezüglich Videos.
Mhm.
Videos haben das Problem, wenn sich irgendwie ein Schritt zwischendrin ändert, dass du vermutlich das ganze Video neu aufnehmen musst oder das irgendwie kompliziert dann unten im Text erklären musst.
Ja.
Achtung, bei Schritt 2, ja, nicht X machen, sondern Y.
Ja.
Wenn es geht, würde ich versuchen, die Arbeitsschritte da sogar aufzudröseln,
mhm,
damit du dann für Schritt 1 ein Video machst, für Schritt 2 ein Video machst, für Schritt 3 ein Video machst, damit,
okay,
du dann das Video für Schritt 2 einfach nur austauschen musst und nicht irgendwie kompliziert erklären musst,
ja,
dass sich Schritt 2 verändert hat.
Ja. Wild, da hast du ganz viele Videos.
ja, im ersten Schritt schon, aber, ja, letztendlich lohnt sich's normalerweise.
Ja, es macht einfach Sinn. Cool. Das heißt, wir haben jetzt, wir haben Mitarbeiter. Wir haben die Prozesse. Das heißt, wir wissen, dass die, wir haben quasi Anleitungen, dass die Mitarbeiter genau wissen, wie die Sachen laufen. Das heißt, wir haben angefangen, eine Maschine zu bauen, nenne ich es immer ganz, ganz witzig. Für mich ist eine Firma eine Maschine mit lauter kleinen Zahnrädern, die ineinander greifen müssen. Das heißt, wir haben Prozesse, wir haben SOPs, wir haben Standardisierungen. So, das Team wächst. Jetzt hat man mehr Mitarbeiter. Ich hatte es zum Beispiel damals so, wir hatten bis 17 Mitarbeiter, gab es nur Ema und ich als, in Anführungszeichen, Manager, die zwei Gründer, wo wir gemerkt haben, boah, fuck, wir bekommen so viele Slack-Messages jeden Tag von jedem und jeder weitere Mitarbeiter ist nochmal exponentiell mehr Stress und mehr Arbeit und sowas. Wir haben dann irgendwann so eine Management-Ebene eingezogen und dahingehend, da kommt natürlich auch auf einmal das Thema Leadership mit dazu. Wollen wir mal so ein bisschen über das Thema Leadership sprechen. Weil ein Team alleine zu haben, ist ja das eine, aber die müssen auch motiviert bleiben, die müssen ja auch happy sein und man muss vielleicht auch Feedback geben. Lass mal darüber ein bisschen sprechen.
Okay, was ich da vielleicht am Anfang noch mitgeben kann, weil du jetzt das gerade angesprochen hast, ihr habt das erst bei 17 Mitarbeitern angefangen. Ja. Normalerweise ist es so ein Rule of Thumb, eine Führungskraft sollte für ungefähr 7 Leute zuständig oder verantwortlich sein. Das heißt, ihr habt es ungefähr 2,5 Mal zu spät eingeführt vom von der Downlink.
Wir hatten viel Stress, muss ich sagen.
Also ja, kann man nicht so besser machen, muss man aber nicht.
Wir wussten es nicht besser.
Ja. Nee, aber vielleicht für die Leute, die gerade dabei sind, so 5, 6 Mitarbeiter zu haben und dann solltet ihr so langsam anfangen, drüber nachzudenken, nicht nur in die Breite zu gehen, sondern auch so ein bisschen in die Tiefe, was das Organigramm eurer Firma angeht. Und das wird, denke ich, viel Kopfschmerz in der Zukunft ersparen.
Absolut.
Ja, okay, für welchen Teil möchtest oder über welchen Teil bezüglich Führung möchtest du reden, weil das ist ja sehr, sehr...
Es ist ein extrem großes Thema. Vielleicht können wir das auch simpel runterbrechen. Thema Führung. Was sind so die wichtigsten Themen, die man als Manager oder als Geschäftsführer, als Inhaber beachten sollte, wenn man Mitarbeiter führen muss und will? Ich kann auch ein bisschen sagen, wie ich das zum Beispiel dann mache.
Okay. Also, was für mich sehr wichtig ist, ist eine offene Feedback-Kultur zu haben. Also, dass du zum einen, wenn ein Mitarbeiter dir Feedback gibt, ihm dafür dankst. Egal, ob es mal positiv oder schlecht, also ein positives oder negatives Feedback ist, aber damit etablierst du eine offene Feedback-Kultur in der Firma, weil der Mitarbeiter dann nicht Angst bekommt, wenn er dir irgendwann mal was gesagt hat, was dir vielleicht nicht passt, dass er da in Zukunft nicht mehr zu dir kommt, weil Feedback von Mitarbeitern ist unglaublich wichtig für deine Firma, weil du dann weil Probleme aufgedeckt werden. Probleme tun zwar im ersten Moment immer weh, aber du willst Probleme aufdecken, damit du sie A, beheben kannst und B, da sind wir wieder bei diesem Prozessthema auch, da geht es in die Richtung Systeme. Du willst dafür sorgen, dass diese Probleme in Zukunft nicht mehr auftreten. Also A, offene Feedback-Kultur, dazu gehört dann auch ein regelmäßiger Austausch mit Mitarbeitern, für die du verantwortlich bist. Also jetzt in deiner Situation, wenn du schon über 30 Mitarbeiter hast, hast du nicht mit jedem dann ein Gespräch, dafür hast du gar keine Zeit, aber mit denen, die dir direkt unterstellt sind, also in deiner Situation wahrscheinlich die Management-Ebene.
Genau.
Und dann gehört dazu nicht nur Business-Themen zu besprechen, sondern auch zu hinterfragen, wie geht's den Mitarbeitern auf einer emotionalen, persönlichen Ebene, damit du da raushören kannst, hey, ist gerade alles in Ordnung bei dir, brauchst du irgendwie Unterstützung, brauchst du irgendwie Hilfe. Mhm. Das ist ganz wichtig auch in Richtung Mitarbeiterbindung. Das zum Thema. Dann in eine ganz andere Richtung gehend, wo wir von dem emotionalen Komplex weggehen. In meiner Meinung nach braucht jeder Mitarbeiter KPIs. Du brauchst für jeden Mitarbeiter KPIs, um die Leistung von den einzelnen Mitarbeitern besser beurteilen zu können und auch Entwicklungen der Leistungen beurteilen zu können. Sie dienen als A-Bewertungssystem, aber auch als Frühwarnsystem für dich. Mhm. Weil wenn du siehst, dass die KPIs von einem bestimmten Mitarbeiter nach unten gehen zum Beispiel, dann siehst du, keine Ahnung, ihm geht es entweder nicht gut oder vielleicht auch, hey, da gibt es gerade Herausforderungen in dem Bereich, sagen wir jetzt mal so. Also angenommen jetzt, egal ob das jetzt in einer Agency ist oder in einer Ecom-Brand, wenn jetzt die KPI von einem Mitarbeiter MER ist zum Beispiel. Und du merkst, okay, der MER geht derzeit in den letzten 3 Monaten immer um 10% nach unten. Dann kann man natürlich in das Gespräch gehen und fragen, hey, ist mit dir irgendwas los? Schaltest du die Ads nicht richtig? Achtest du auf irgendwas nicht richtig? Aber man erfährt halt auf der anderen Seite auch eventuell was über Market Trends oder allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen. Und das sind dann Indizien dafür, um gegensteuern zu müssen.
Ja.
Genau. Und KPIs auf der anderen Seite, auf Mitarbeiterebene, auf Führungsebene, dienen auch wahnsinnig gut dazu, Mitarbeiter zu motivieren auf der einen Seite, weil sie so ein Ziel vor Augen haben, und auf der anderen Seite auch ihnen eine Richtung zu geben. Das heißt, sie können sich mehr selbstverantwortlich führen, weil sie besser priorisieren können. Okay, ich habe jetzt 10 Aufgaben auf dem Tisch. Meine KPIs sind ABC. Welche Aufgaben davon haben mit meinen KPIs hauptsächlich zu tun? Ja. Und dann müssen sie darauf besonders ihr Augenmerk richten und nicht auf die Aufgaben, die vielleicht gerade dringend erscheinen, aber letztendlich gar keinen Impact für die Firma haben. Und du als Führungskraft hast die Verantwortung oder die Aufgabe, die KPIs so zu entwickeln, dass sie A, nachvollziehbar sind, B, zur Person und zur Rolle passen und C, aber auch gut messbar sind. Weil das ist auch ein Fehler, den ich häufiger gesehen habe, dass Führungskräfte irgendwelche KPIs den Mitarbeitern mitgeben, die letztendlich aber nur mit sehr, sehr hohem Aufwand trackbar sind oder teilweise auch gar nicht trackbar sind, und dann sind sie zwar ein schönes Luftschloss, bringen in der Theorie was, aber in der Praxis bieten sie überhaupt keinen Mehrwert. Und das ist was, wo ich auf jeden Fall dabei auch achten würde.
Ja.
Darauf auch achten würde, genau. Ja.
Ich möchte da mal ganz kurz einhaken zum Thema Feedback. Weil ich habe es natürlich in meiner eigenen Firma, aber ich arbeite halt auch viel mit Gründern zusammen, die auch Teams haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele auch Angst haben, Feedback zu geben und auch Feedback einzufordern. Und was mir zum Beispiel geholfen hat, ist fixe Termine für Feedback zu machen. Wir machen das, also ich mache das mit meinen Managern. Alle 2 Wochen gibt es einen Feedback-Call, one-on-one. Und wir haben selbst da eine Struktur von gewissen Fragen, die wir fragen. Ja. Und da sind zum Beispiel typische Fragen wie, wie geht's dir? Auf einer Ampel von Rot, Gelb, Grün, wo wie geht's denn dir aktuell?
Ja, mach ich genauso.
Machst du genauso. Oder was war diese Woche ein großer Win? Ja. Um auch mal eine positive Baseline zu setzen. Wo waren aktuell deine Challenges diese Woche oder die letzten 2 Wochen? Ja.
Ja? Ganz kurz an. den Tipp habe ich gerade heute oder gestern erst einer Kundin gegeben, weil sie hat mich gefragt, okay, wie kann ich eine Fehlerkultur auch besser in meine Firma reinbringen? Und da hat mir darüber gesprochen, okay, in einem One-on-One auch mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiter nach Fehlern zu fragen, die sie gemacht haben und was sie daraus gelernt haben auf der einen Seite. Da hat sie dann das Argument gebracht, aber Mitarbeiter wollen vielleicht nicht ihre Fehler so mit dem Chef teilen. Und da, meiner Erfahrung nach, was da ein Hack ist, ist, selber auch seine Fehler zu teilen.
Yes.
Weil dann sieht man, okay, der Chef macht auch Fehler und der lernt daraus und das ist geil. Und wenn der Mitarbeiter dann diese Fehler mal zeigt und zeigt, was er gelernt hat, dann das auch empowern und bestätigen. Das war gut, dass du das geteilt hast.
Ganz genau.
Vielen Dank dafür.
Absolut, ja. Und auch in diesem Feedbackgespräch, ich fordere da auch aktiv Feedback ein von meinem Team. Ich sage dann, hey, sag mal, hast du Feedback für mich? Was läuft, was mache ich gut, was mache ich schlecht? Wo kann ich mich vielleicht um 10% verbessern oder auch nur um 1%? Und da ziehe ich auch sehr viel Infos raus, die ich dann natürlich im Bestfall umsetze. Ja? Mein Feedback ist ein Geschenk.
Ja. Definitiv.
Und so hat man auch einen ganz guten Puls von der Firma immer, weil je mehr man aus dem Operativen rauskommt, desto mehr detached ist man teilweise auch vom Team.
Ja.
Und da sind diese Feedback-Meetings absolut essentiell.
Ja.
Was ich noch ergänzen möchte, ist Feedback, KPIs, 2 richtig wichtige Themen. Was für mich auch mega wichtig ist, ist so dieses Thema Motivation. Motivation, aber auch mal was Negatives ansprechen. Ich mache das zum Beispiel so, klar, ich nutze meine One-on-Ones dafür, aber ich nutze vor allen Dingen auch unseren Montags-Team-Call, wo das ganze Team zusammenkommt, eine halbe Stunde. Und das ist für mich so ein Touchpoint, wo ich das ganze Team quasi in einem Call habe. Ja, wir sind ja eine Remote-Company. Das heißt, da habe ich einmal die Woche die Chance, mit allen auf einem Screen zu sehen. Und da ist für mich auch wichtig, dass ich immer wieder auch erinnere, warum machen wir das Ganze? Was ist die Vision dahinter? Ja. Warum gibt es uns? Ja. Ich teile auch zum Beispiel Kundenergebnisse, weil das nicht immer jeder mitbekommt, dass wir gerade die Brand skaliert haben oder dass es hier eine 5-Sterne-Bewertung gibt oder so. Mhm. Das teile ich offen in der Runde, damit auch jeder sieht, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen einen guten Job und ich bin jetzt nicht nur meine Arbeit jeden Tag abarbeiten, sondern es gibt einen Higher Purpose, so nach dem Motto. Und was mir auch krass geholfen hat, ist, immer einzelne Personen auch rauszupicken vor der Gruppe. Mhm. Ja, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, angenommen, eine Brand hat am Wochenende eine Sales-Kampagne gemacht und Samstag, Sonntag und der Media-Buyer ist in Anführungszeichen opfert sein Wochenende und skaliert hier diese Brand. Dann picke ich den am Montag raus und sage, hey, geisteskranke Leistung am Wochenende, typisches A-Player-Verhalten, das zeigt den Core-Value. Das zeigt den Core-Value Ownership und Excellence. Du lebst die E-Com-House-Kultur und dafür Big Props. Und dann fange ich an zu klatschen und alle klatschen mit. Und die Person fühlt sich natürlich dann mega gut. Die anderen sehen auch, wow, krass, wenn ich was Gutes mache, dann bekomme ich Lob. Ja, wir Menschen, wir mögen Lob. Auf der anderen Seite, wenn es etwas gibt, was jetzt vielleicht nicht optimal lief, dann kritisiere ich das auch nicht in der großen Runde, weil dann hat es sofort so ein Geschmäckle von, boah, krass, Fingerzeig auf die eine Person, sondern das mache ich dann persönlich in einem One-on-One und am besten direkt, wenn es passiert. Also ich warte dann nicht irgendwie 3 Wochen oder so und dann baut sich dann Groll auf, sondern ich gebe es direkt das Feedback und dann ist es auch meistens wieder gut.
Ja, was daran auch gut ist, so direkt Feedback geben ist, die Person hat gar keine Zeit, den Fehler nochmal zu machen.
Ja, genau.
Weil teilweise, wenn du jetzt sagst, okay, ich warte noch 2 Wochen, hat sie die Chance, den Fehler noch 2-3 Mal in der Zeit zu machen. Und dann ist das Ausmaß des Fehlers natürlich umso schlimmer.
Ja, absolut. Absolut.
Aber auf der anderen Seite auch, dass, wenn jemand was Gutes macht, ist es auch meistens besser, da sofort zumindest mal kurz zu sagen, gut gemacht. Und dann, wenn du den Montagscall, also angenommen, das passiert dann am Dienstag, dann ist meiner Erfahrung nach das besser, dann am Dienstag schon zu sagen, hey, geil gemacht, Marvin zum Beispiel. Ja. Und dann am Montag nochmal in der großen Runde.
Props an Marvin.
Genau, zu wiederholen. Genau, weil wir Menschen mögen es oder schätzen es mehr, wenn dieser positive Effekt kommt kurz nachdem wir etwas gemacht haben.
Ja.
Weil wir es gar nicht mögen, diese Glücksgefühle erst wesentlich später in der Zukunft zu haben. Das hat auch so ein bisschen was mit Dopamin und den Hormonen dann zu tun und der Motivation. Ja, also da würde ich dann lieber das zweimal, einmal zu viel als einmal zu selten sagen.
Ja, ja. Ich habe auch von meiner Freundin Kelly auch so ein Feedback-Framework bekommen, weil man kann ja so Feedback geben und so Feedback geben. Und was für uns gut funktioniert ist, wenn ich Feedback gebe, egal ob positiv oder negativ, ich nehme ein ganz konkretes Beispiel, also nicht vage, ja, ich bin mit deiner Performance nicht so zufrieden, ja, was heißt das? Ja, genau. Sondern ich zeige dann, okay, ich mache einen Screenshot oder ich notiere mir das, schau her, bei diesem Beispiel, da war die Performance aus folgendem Grund nicht gut, bla bla bla. Was sagst du denn dazu? So, nein, also nicht du, sondern der Mitarbeiter. Okay, und dann lasse ich den Mitarbeiter sprechen und im Bestfall merkt er selber, dass er Scheiße gebaut hat. Und wenn nicht, dann erkläre ich ihm die Konsequenz, wenn da jetzt das nicht so gut lief, was ist das Resultat davon? Der Kunde ist unzufrieden, der kündigt oder wir machen einen Fehler hier und da und das führt dann halt zu folgender Konsequenz. Und dann gebe ich quasi mein Feedback und dieser Loop, der hat dazu geführt, dass das Feedback viel besser rüberkommt, als zu sagen, hey, du hast da gerade Scheiße gemacht.
Und das bringt die Mitarbeiter auch dazu, einen Schritt oder über den Tellerrand hinauszuschauen.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Cool, okay. Das heißt, wir haben jetzt über Leadership gesprochen. Wir haben ein bisschen den Org-Chart haben wir angesprochen. Ich möchte mal kurz zeigen, wie wir gerade die Firma aufgebaut haben. Wir haben quasi einzelne Departments, ein Creative Department, die machen die ganzen Werbeanzeigen, ein Media Buying Department, Content Department. Dann gibt es überall Manager oben drüber.
Ja.
Und da oben drüber ist Emanuele und ich. Wir sind jetzt gerade dabei, weil wir wachsen weiter, dass wir auch Teamleads einführen, weil mittlerweile haben die Manager auch zu viele Mitarbeiter unter sich, teilweise schon über 7, ja, wo es dann auch viel zu viel wird mit dem Management, wo wir jetzt Teamleads einführen und genau, da geht so die Richtung hin und ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal was droppen soll, aber das droppe ich erst nächstes Jahr, das wird noch nicht veröffentlicht. Okay, cool, dann haben wir über Leadership gesprochen. Ich möchte noch so langsam zum Ende auch drüber sprechen. Viele stellen sich jetzt auch die Frage, soll ich einen Mitarbeiter einstellen? Wann soll ich Mitarbeiter einstellen? Mhm. Soll ich mir vielleicht einen Freelancer holen? Soll ich mir vielleicht eine Agentur holen? Mhm. Lass uns da vielleicht auch mal drüber sprechen, wo aus deiner Meinung nach auf welchem Wachstumslevel oder vielleicht auf Firmenlevel was wann am meisten Sinn macht.
Mhm. Okay, also grundlegend dafür, was viele auch falsch machen, was ich auch schon zu häufig gesehen habe, ist erstmal die Finanzen nicht zu kennen. Also aber in beide Richtungen. Also die machen teilweise schon, was weiß ich, wie viel fünfstellig pro Monat Profit, aber scheuen sich noch davor, hier irgendwie Mitarbeiter reinzuholen, womit sie dann noch schneller wachsen könnten. Aber genauso auf der anderen Seite, die holen sich Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter rein, weil sie denken, dadurch skaliere ich dann schneller und können sich eigentlich gerade mal 2 leisten.
Ja, genau.
Also erstmal, bevor ihr drüber nachdenkt, Mitarbeiter, Freelancer, ja, nein, vielleicht, wenn ja, wie viele, kennt eure Zahlen. Ja. Also wirklich, jede. Ja. nicht nur euren Kontostand. Das ist nämlich so, gerade im E-Commerce ein großer Fehler, dass sie schauen, oh, ich habe 100.000 auf dem Konto. Geil, da kann ich alles rauspulvern und einen Tag später kommt eine Rechnung vom Supplier über 101.000 Euro. Ja. Und,
Been there, done that. Ja. 2017.
Okay, aber angenommen, du kennst deine Zahlen, du weißt ungefähr, wie viel, oder du weißt genau, wie viel Profit du pro Monat gerade machst und ungefähr auch in der Zukunft erwarten kannst, dann, ja, wo fangen wir denn an? Du hast vorher so angesprochen, 0 bis 1 Million. Mhm. Da bin ich der Meinung, solltest du dir, wenn dann, also neben den Sachen, die wir gesagt haben, Tagesanalyse und dann Low-Value-Tasks abgeben, das sollte schon eigentlich so bald wie möglich erfolgen.
Zum Beispiel so Buchhaltung.
Genau, Buchhaltung.
Steuerberater.
Ob das jetzt über einen Steuerberater läuft, ob das über eine 540-Euro-Kraft läuft, kommt drauf an, ob du eine gute 540-Euro-Kraft findest, die das kann, ob du einen vernünftigen Steuerberater findest, der dir nicht das Geld aus der Tasche zieht, weil gerade jetzt hier zum Beispiel in München sind Steuerberater gerne sehr, sehr teuer.
Ja, ich habe dieses Jahr schon knapp 60.000 Euro für 2 Steuerberater ausgegeben, allein dieses Jahr.
Ja, das zeigt es ganz gut. Aber ansonsten von 0 bis 1 Million ungefähr würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich in eine Agentur oder in einen super teuren Freelancer investieren, sondern mehr in Wissensaufbau, auch für dich selber, weil egal, ob du Mitarbeiter, Freelancer, Agentur hast, du musst bewerten können, ob derjenige gute Arbeit leistet.
Ja, absolut.
Und ob sich dein Investment lohnt.
Ja.
Und das kannst du nicht, wenn du kein Wissen hast. Das heißt, du investierst Zeit oder Geld erstmal in Wissen, ob das jetzt über einen Coach, Mentoring, Bücher, YouTube, wie auch immer ist. Das kommt dann ein bisschen auf den ersten Part an, auf deine Profit-Tabelle. Also Mentoring, ich kann es nur empfehlen. Ich bin da selber durch. Ich habe selber inzwischen sehr hohen 5-stelligen Betrag in Mentoring und Coaching ausgegeben. Und es hat sich definitiv gelohnt. Auch wenn man da natürlich hier vorsichtig sein muss, wen man bezahlt.
Immer Case-Studies checken.
Ruhig auch mal ehemalige Kunden anrufen, weil ich habe auch schon genug schwarze Schafe gesehen, die irgendwelche geilen Brands auf die Webseite schreiben und die dann letztendlich nichts von der Zusammenarbeit wissen. Also da ruhig mal einmal zu häufig hinterfragen als einmal zu wenig. Genau, wenn man dann das Wissen hat und den nötigen Profit hat und sich's leisten kann und so auf die Millionen zugeht, vielleicht die schon überschritten hat, dann kann man investieren. Ob das jetzt ein Inhouse ist oder eine Agentur ist, kommt ein bisschen drauf an, wie deine Situation ist, wo gerade dein Bottleneck ist. Und dann ist es weniger wichtig, meiner Meinung nach, ob Inhouse, ob Agentur, sondern mehr wichtig, dass die Qualität stimmt. Letztendlich, also dass du, wenn du die richtige Agentur dir suchst, die letztendlich das Geld, was du reinsteckst in Marketing plus Agentur plus Produktkosten, das mit dem Verkauf, den du dadurch erzielst, letztendlich mehr hängen bleibt, als du ausgibst.
Ja.
Genau. Und da kann man dann auch ruhig mal sich einmal die Finger verbrennen, Erfahrungen machen und dann weiß man das nächste Mal, was man falsch gemacht hat. Das ist genauso wieder wie in-house die Fehlerkultur. Macht lieber einen Fehler und lernt draus, als 3 Jahre lang gewartet zu haben und sich nicht entscheiden zu können, hole ich mir jetzt einen Mitarbeiter, hole ich mir eine Agentur, hole ich mir einen Freelancer.
Ja. Ja. Und ich gehe da auch nochmal ein bisschen tiefer rein mit dem Thema Skills. Ja. Ja. Ich habe so oft erlebt, dass E-Com-Founder, die entwickeln dann irgendwie teilweise irgendwie 2 Jahre an dem Produkt und und sind da die totalen Experten in ihrem Produkt drin und sagen dann, okay, ich will es jetzt verkaufen, ich suche mir die Experten, ich gebe mein Marketing ab an eine Agentur. Und ganz ehrlich, das Dümmste, was man machen kann. Weil man hat, wenn man keine Erfahrung hat, dann lässt man sich auch über den Tisch ziehen.
Ja,
ist mir damals auch passiert mit meinem Schmuckshop. Ich hatte damals auch noch nicht so wirklich Ahnung von Marketing und wurde auch bei zwei Agenturen teuer verbrannt. Das heißt, die meisten Menschen unterschätzen, wie wertvoll es ist, Geld in die Hand zu nehmen und auch Zeit in die Hand zu nehmen, um wirklich Fähigkeiten zu lernen. Ist meiner Meinung nach vor allen Dingen, um die erste 1-2 Millionen zu machen, das absolut wertvollste Investment, was man machen kann. Ja. Vergiss Aktien, vergiss Immobilien.
Ja.
Wenn du Fähigkeiten lernst wie Verkaufen, Copywriting, Videos schneiden, Marketing, Ads schalten und so. Wenn man das einmal gelernt hat, das verliert man im Normalfall ja nicht.
Ja.
Ja. Und du brauchst es vor allen Dingen, um halt später bewerten zu können, macht mein Mitarbeiter das Richtige, macht die Agentur das Richtige. Und es ist absolut fahrlässig, wenn man nicht weiß, wenn man nicht beurteilen kann, machen die anderen das richtig, weil dann bist du ein Opfer, dann bist du abhängig von irgendwelchen Bullshit-Aussagen.
Ja.
Und das ist halt, wo dann die meisten sagen, ja, ich war bei dem Dienstleister, ich wurde verbrannt oder ich habe das gemacht und alles ist schlecht. Und die Wahrheit ist, man hat selber einfach gar keine Ahnung.
Ja, ja, das mit den Skills, das ist ein ganz guter Vergleich eigentlich mit den Systemen, die du in deinen oder Prozessen, die du in deiner Firma einführen kannst. Am Anfang musst du daran investieren, am Anfang hast du davon vielleicht noch nicht allzu viel. Aber hinten raus, die Skills, die du dir aneignest, exponentielles Wachstum.
Ja.
System und Prozesse, exponentielles Wachstum.
So.
Ohne das, ich will nicht sagen, geht's nicht, aber machst du es dir sehr, sehr, sehr viel schwieriger.
Ja, es ist so. Die meisten, die denken da einfach zu kurzfristig.
Ja.
Und natürlich, es dauert eine Weile, bis man, keine Ahnung, Copywriting drauf hat. Ich selbst bin immer noch ein Schüler des Copywritings und ich mache das schon seit vielen Jahren. Ich würde niemals behaupten, ich bin das weltbeste Copywriter. Ja? Ist zwar natürlich die Ambition, aber man lernt. Es ist wie wenn, wenn man Kampfsport macht und man übt jetzt diesen einen Tritt oder so. Wenn man den nicht mal 1000 Mal gemacht hat, dann hat man den noch nicht drauf. Und genauso ist es halt bei Skills.
Das ist ich glaube, das Problem hierbei ist auch, dass viele, viele Gründer, Geschäftsführer im Social Media, LinkedIn, whatever Game sehen, diese 1-2 Brands, die gefühlt in einem Jahr von 0 auf 100 gehen und dann deswegen ungeduldig werden, deswegen denken, sie könnten das auch.
Ja.
Sie sehen halt nicht die 999 anderen Brands, die es entweder gar nicht schaffen oder wesentlich langsamer oder diesen normalen Weg gehen. Dieses Survivorship Bias, glaube ich, nennt man das. Und deswegen orientieren sie sich halt genau an diesen 1-2 Brands, die es schaffen, weil sie genau das haben wollen. Die wollen so eine Abkürzung zum Erfolg haben. Also sie sehen nicht, dass wenn sie es anders machen, der Erfolg eigentlich fast garantiert ist, sage ich jetzt mal. Wenn man jeden Fehler, den man macht, jedes Problem, das man hat, löst, behebt, daraus lernt, darauf aufbaut, dann ist Erfolg eigentlich garantiert. Das Erfolg über Zeit, nicht Erfolg jetzt. Das ist das Wichtige, was die Leute verstehen müssen.
Ganz genau. Und ich bin das lebende Beispiel dafür. Ich habe mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe die ersten 5 Jahre als Designer gearbeitet und quasi Kapital aufgebaut, dass ich dann auch in E-Commerce gehen kann.
Ja.
Und seit 10 Jahren mache ich E-Com und Marketing. Mhm. So richtig geknallt hat es bei mir auch erst vor 5 bis 6 Jahren. Das heißt, die ersten 4-5 Jahre waren Pain, Erfahrungen sammeln, Skills aufbauen und über die Jahre wird man dann gut und dann irgendwann besser und irgendwann klappt's.
Ja.
Und wenn man das Level erreicht, dann wird alles sehr easy am Ende des Tages, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Aber es braucht diese ganzen Jahre an Erfahrung davor. Und deswegen bis zu 1 Million bin ich d'accord, sollte man selber lernen, selber checken. Und oben drüber, vielleicht um das noch auch zu ergänzen, man wird dann merken, deswegen sprechen wir jetzt auch über Systeme und Mitarbeiter, man kommt an den Punkt, wo man selber 24/7 fast schon arbeitet und man ist selber sein eigenes Bottleneck. Und deswegen macht es meiner Meinung nach auch Sinn, so ab 1-2 Millionen im Jahr dann entweder eine gute Agentur, also bewusst auch gesagt gute Agentur zu holen oder in Mitarbeiter, in Teamaufbau zu investieren. Mhm. Es können natürlich auch teilweise Freelancer sein, aber dass man sich da dann im Bestfall halt multipliziert als Person, weil dann reicht die eigene Arbeitskraft einfach nicht mehr.
Ja.
Genau. Und
definitiv.
Da geht beides, entweder Inhouse oder halt Agentur.
Ja.
Cool. Wir kommen langsam zum Abschluss. Mhm. Du hast ja immer so ein bisschen durchscheinen lassen, dass du das jetzt quasi, dass du auch anderen E-Com-Foundern hilfst. Du deckst alles ab, worüber wir heute gesprochen haben. Das heißt, du hilfst Online-Händlern, Gründern, dass sie größer werden können durch Systeme und so weiter. Ja. Wenn wir da jetzt irgendjemand im Publikum haben, den das Thema interessiert, wie kann man sich mit dir connecten, wie kann man sich mit dir austauschen?
Also am einfachsten würde ich sagen über LinkedIn oder über meine Webseite. Also LinkedIn, ich denke mal, es gibt Shownotes, da kann man das ja rein.
Wir packen den Link in die Shownotes, aber wie heißt die Website?
philipppauli.com.
Okay.
Also mein Name mit 2 L, 1 P, noch Pauli am Ende. Das ist bei Philipp immer ein bisschen schwierig. Ansonsten habe ich auch einen Relink, www.ecom-os.de. Das leitet auch auf die Webseite. Und ansonsten LinkedIn, mein Name ist Philipp Pauli.
Cool, auf LinkedIn, da postest du regelmäßig Inhalte, ich sehe, ich glaube, ein, zweimal die Woche oder so. Dreimal die Woche sehe ich deine Posts.
Schön strukturiert, jeden Montag nehme ich mir Zeit, die Posts zu schreiben und dreimal die Woche zu posten, ja.
Das habe ich auch erwartet, dass es sehr strukturiert ist. Wahrscheinlich hast du auch ein SOP dafür, wie das... Und genau, für alle, die für das Thema relevant ist und da auch Hilfe brauchen. Ich selber, ich habe mich jahrelang auch im Leadership beraten lassen. Es ist auch hier wieder ein Skill, den man einfach lernen sollte, wenn man was Großes aufbauen möchte. Ja. Und deswegen, Philipp, kann ich da voll empfehlen. Wir kennen uns auch persönlich, machen regelmäßig Spieleabende oder testen die neuesten Restaurants in München. Und deswegen... Yo, vielen, vielen Dank für das coole Interview. War super deep, war super spannend. Ich glaube, da war massiv viel Mehrwert drin. Ja. Und allen Zuhörern wünsche ich einen erfolgreichen Teamaufbau, Prozessaufbau. Und wenn ihr Support braucht, meldet euch bei dem jungen Herrn. Und vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir auch, Daniel. Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Gutes Ende.
Lache zum Ende. Also hau rein. Bis dann.
Servus.